Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Vereinen statt weiter spalten. Das ist nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen die Aufgabe von Politikerinnen und Politikern. Und das ist auch das Ziel vieler Kulturinstitutionen. In Sachsen und Thüringen, aber auch in den USA. Wir berichten gleich unter anderem über die Theaterszene in New York, wenige Wochen vor den Präsidentschaftswahlen. Was tun die Theater dort, um die Menschen wieder an einen Tisch zu bringen oder zumindest in einen Theatersaal? Zuerst aber auch heute an dieser Stelle ein Blick nach Venedig. Dort laufen gerade die Filmfestspiele mit großem Staraufgebot. Cate Blanchett, Tilda Swinton, George Clooney, Brad Pitt und viele mehr sind in den letzten Tagen schon über den roten Teppich spaziert. Wie gewohnt also viel Glanz und Glamour auf diesem Festival, jedenfalls drumherum. Denn auf der Leinwand geht es auch um sehr ernste Themen. Zum Beispiel spielt in diesem Jahr der Nahostkonflikt eine Rolle. Und zwar gleich in zwei Filmen, über die ich jetzt sprechen kann, mit Susanne Burg, Deutschlandfunk Filmredakteurin und für uns vor Ort in Venedig. Die beiden Filme über den Nahostkonflikt laufen außerhalb des Wettbewerbs. Sie konkurrieren also nicht um den Hauptpreis des Festivals. Einer der Filme ist eine Doku aus Schweden, ganze 4 Stunden lang. Und auch der Titel des Films ist lang und klingt ja vielleicht auch eher wie der Titel einer Doktorarbeit, kann man sagen. Er heißt Israel und Palästina im schwedischen Fernsehen von 1958 bis 1989. Was ist das für ein Film, Susanne Burg?
Ja, es geht um die Berichterstattung des schwedischen öffentlich-rechtlichen Senders SVT eben in diesen Jahren. Und diese Berichterstattung war einzigartig. Also die Reporter waren überall präsent im Nahen Osten, haben alles dokumentiert, vom Alltagsleben bis zu den internationalen Krisen. Und der schwedische Fernsehjournalist Göran Hugo Olsen hat in den Archiven diese Berichterstattung durchforstet und sie montiert eben zu diesen 4 Stunden. Das sind teilweise dreiminütige Nachrichtenberichte mit Yasser Arafat, aber dann auch Interviews mit dem israelischen Außenminister Ebba Eban während eines Besuchs in Schweden oder Reportagen vom Leben im Kibbutz in Israel zum Beispiel.
Das klingt nach viel Material. Was für ein Bild vom Nahostkonflikt entsteht in diesem Film? Also hat der Film eine bestimmte Aussage oder ist er womöglich auch ein Appell?
Na, das Spannende, finde ich, wirklich ist dieser große Zeitraum. Also es ist kein Appell, sondern er arbeitet wirklich einfach mit dem Material. Und eigentlich hatte der Sender den Anspruch, in Anführungszeichen neutral zu sein. Aber in der größeren Perspektive sieht man eine sehr klare historische Erzählung. Am Anfang der Berichterstattung von 58 bis 67, da ging es zum Beispiel um das Wunder Israels, wie Israelis die Wüste zum Blühen brachten, die Landwirtschaft entwickelten, wie die Menschen von überall kamen, um in Israel zu leben. Und dann nach dem Sechstagekrieg 1967, da hat sich das Bild gewandelt. Es ging darum, das palästinensische Anliegen zu erklären. Es ging um Flüchtlingscamps oder es kommen Fedayeen zu Wort, also bewaffnete religiöse Palästinenser. In den 80er Jahren dann der komplizierte Krieg im Libanon. Also da hat sich dann die Berichterstattung gewandelt und das ist also auch aus Mediensicht sehr spannend.
Sehr spannend. Das heißt also, man kann sich das wirklich 4 Stunden lang angucken. Das ist filmisch so gemacht, dass man das durchhält?
Ja, weil ich finde, es ist so faszinierend, wie es nochmal in chronologischer Geballtheit zeigt, wie sehr die Themen schon seit Gründung Israels die gleichen waren, leider. Der Umgang mit den palästinensischen Flüchtlingen, mit Gaza, mit dem Westjordanland, die Suche nach einer Lösung. Und interessant ist auch, weil es eben Reportagen aus der Zeit sind, hier wird nicht Geschichte retrospektiv aus heutiger Sicht erzählt, sondern es ist ein Blick aus der Zeit heraus. Und interessant ist auch, der Regisseur Olsen hat vor 5 Jahren mit dem Projekt begonnen und das Massaker der Hamas am 7. Oktober passierte dann, als er schon fast fertig war und ich habe mit ihm sprechen können und er sagt:
I spent 4 or 5 years of my life watching this and then history repeats itself.
Also ich habe 4 oder 5 Jahre mit dem Material zugebracht, sagt er, und dann wiederholt sich die Geschichte 100-mal schlimmer und die Führung auf beiden Seiten macht sich noch nicht mal die Mühe derzeit, ernsthaft über Waffenruhe zu sprechen. Ich bin traurig und deprimiert, genau. Ich weiß nicht, was er sagen soll. Das sagt Olsen und man kann ihm da nur zustimmen.
Der zweite Film zum Nahostkonflikt, den Sie gesehen haben, ist ein Film des israelischen Regisseurs Amos Gitai. Why War, also Warum Krieg, heißt er. Und gegen diesen Film gab es im Vorfeld einen Boykottaufruf. Was genau wird dem Film vorgeworfen?
Ja, 80 italienische Kulturschaffende haben dem Film vorgeworfen, dass er von israelischen Produktionsfirmen hergestellt wurde, die, Zitat, zur Apartheid und jetzt zum Völkermord beitragen. Und das Amos Gitai, der sich sein Leben lang wirklich für Frieden und Dialog eingesetzt hat. Er ist damit sehr souverän umgegangen. Er hat hier beim Festival in Venedig gesagt, er habe keinen Schekel israelisches Staatsgeld erhalten. Und er hat auch aufgefordert, dass beide Seiten des israelisch-palästinensischen Konflikts ihre derzeitigen Führungspersönlichkeiten abziehen sollen und für Frieden sorgen sollen. Und auch sein Film ist ein einziger Aufschrei gegen den Krieg, eine Montage aus einem Briefwechsel zwischen Albert Einstein und Sigmund Freud aus den frühen 1930er Jahren, dann mit Bildern vom Krieg in der Kunst und Aussagen von Menschen, die sich mit den psychologischen Auswirkungen von Konflikten auseinandersetzen. Und man merkt, wie wütend Amos Gitai ist, wie dringlich es ihm ist, wie herausfordernd aber auch einen künstlerischen Zugang zu finden für diesen andauernden Konflikt. Und die beiden Filme, über die wir jetzt gesprochen haben, sind vom Ansatz komplett konträr. Hm. Aber beide ergänzen sich wirklich ganz hervorragend.
Vielen Dank, Susanne Burg, live von den Filmfestspielen in Venedig, wo in diesem Jahr zwei Filme über den Nahostkonflikt laufen. Why War von Amos Gitai und ein Dokumentarfilm über die Nahostberichterstattung im schwedischen Fernsehen. Keine internationalen Stars und deutlich weniger Glanz und Glamour als in Venedig, dafür aber eine ähnlich schöne Kulisse und Biergartenatmosphäre. Das erwartet die Besucherinnen und Besucher eines anderen Filmfestivals, über das wir jetzt berichten hier in Kultur heute. Das Fünf-Seen-Filmfestival in Oberbayern, das jedes Jahr rund um den Starnberger See und den Ammersee stattfindet, nur einige Kilometer südwestlich von München. Das Festival bietet ein kleines, aber feines Filmprogramm und schafft es damit, wenn auch nicht die internationale, immerhin die deutsche Filmprominenz in die Region zu locken. Heute Abend eröffnet das Festival zum mittlerweile 18. Mal, womöglich aber auch zum letzten Mal. Denn das Festival steckt in finanziellen Schwierigkeiten, berichtet unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone.
Was das Fünf-Seen-Filmfestival 20 Kilometer vor den Toren Münchens so besonders macht?
Es gibt viele Filmemacher, die hier gerne ihre Filme vorstellen, weil sie letztendlich in München sind, sage ich mal, einfach die Teammitglieder, die da sitzen und immer jubeln. Hier werden die Filme wirklich von einem normalen Publikum das erste Mal so richtig gesehen,
sagt Festivalgründer und Leiter Matthias Hellwig. Er betreibt mehrere Kinos in der Region mit einem anspruchsvollen Programm. Und er bringt seit 17 Jahren im Spätsommer die ein oder andere Größe des deutschen Kinos ans Ufer des Starnberger Sees. Diesmal werden neben der Schauspielerin Corinna Harfuch die Regisseure Andreas Dresen und Hans Steinbichler erwartet. Im Spielfilmwettbewerb trifft etwa Veni Vidi Vici, eine österreichische Abrechnung mit Superreichen, auf Gotteskinder, ein Coming-out-Drama im christlichen evangelikalen Milieu. Das kleine Filmfestival sei eine wichtige Institution hier im wohlhabenden Münchner Speckgürtel, findet auch diese Festivalhelferin.
Hier leben ganz normale Menschen. Es leben Leute hier, die daran interessiert sind, eben nicht als hier die Steuersünder-Oase zu gelten, sondern die ein altruistisches Anliegen haben, ein ökologisches Anliegen haben. Und dafür sind diese Filme da.
Politisch unbequem, gesellschaftskritisch. Das sei der inhaltliche Anspruch des Festivals.
Den aufzugeben, das wäre eine Tragödie.
Doch dazu könnte es kommen. Denn zum einen haben die wichtigste Festivalgemeinde Starnberg und der Nachbarort Gauting ihre Zuschüsse deutlich gekürzt. Die Gemeinden begründen das mit Defiziten im Haushalt. Die beliebte Open-Air-Festivaleröffnung am Starnberger Seeufer muss deshalb dieses Jahr in eine Halle umziehen. Das sei billiger. Zum anderen will der 64 Jahre alte Festivalleiter Matthias Hellwig kürzer treten, was er auf einer Diskussionsveranstaltung im Frühjahr so begründete.
Auch mit dem Alter oder sowas. Ich möchte das nicht mehr alleine machen.
Die letzten 17 Jahre über war Matthias Hellwig gewissermaßen das Festival, vor allem in finanzieller Hinsicht. Den Verlust von 11.000 Euro vergangenes Jahr habe er privat kompensiert. Er selbst bekomme für die Leitung des Festivals nur eine geringe Aufwandsentschädigung. Einen Nachfolger zu finden, der zu all dem weiterhin bereit wäre, hält Matthias Hellwig für nahezu unmöglich. Der nächste Leiter müsse daher festangestellt werden, fordert er. Dafür müsse der Etat des Filmfestivals aber um 50.000 Euro pro Ausgabe steigen. Matthias Hellwig sagt daher, nur eine Betreibergesellschaft, mitgetragen durch die öffentliche Hand, könne das Festival langfristig sichern. Dass die Kommunen, die ja gerade erst ihre Zuschüsse gekürzt haben, da mitmachen, ist aber unwahrscheinlich. Daniela Teves, Regionalmanagerin für Kultur- und Kreativwirtschaft im Landkreis, sagte dazu schon im Frühjahr:
Ich glaube, wir müssen uns schon bewusst sein, dass es immer diese Mehr gibt. Es gibt diesen reichen Landkreis. Es ist ein Landkreis mit reichen Leuten. Das ist ein bisschen was anderes.
Sie empfiehlt dem Festival, mehr auf Mäzenatentum und Sponsoren aus der Wirtschaft zu setzen. Und auch die Gemeinde Gauting erteilt dem Vorschlag von Festivalleiter Hellwig auf Anfrage des Deutschlandfunks eine Absage. Eine Beteiligung an einer Betreibergesellschaft sei aus finanziellen Gründen derzeit nicht möglich. Festivalleiter Matthias Hellwig ist ernüchtert, will aber noch nicht ganz aufgeben. Und immerhin, einen Teil der weggebrochenen Zuschüsse konnte er tatsächlich durch höhere Sponsorengelder kompensieren. Doch die Frage einer langfristigeren Absicherung steht weiter aus. Hellwig fordert eine gleichbleibende Förderung durch die Kommunen für die kommenden 3 Jahre und personelle Verstärkung im Leitungsteam. Sollte sich das nicht erfüllen?
Dann ist es vorbei. Ich glaube das aber noch nicht. Also sage ich jetzt mal so. Ich hoffe es nicht, ja. Aber ich habe das schon klar gesagt, also wenn die Signale nicht klar sind, dann hat es ja keinen Sinn mehr. Also dann muss man sagen, gut, es will anscheinend keiner, es war eine schöne Idee, aber es will keiner irgendwie die Verantwortung übernehmen.
Der Leiter des Fünfseen-Filmfestivals in Oberbayern, Tobias Krone, hat mit ihm über die unsichere Zukunft des Festivals gesprochen. In diesem Jahr findet es nochmal statt, heute Abend wird es eröffnet, vielleicht aber zum letzten Mal. Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen beschäftigen auch die Kulturwelt. In Thüringen, wo die AfD stärkste Kraft geworden ist, gehe es für die Kultur jetzt vor allem darum, präsent zu bleiben, sagt Florian Tongsap-Welsch vom Theaterhaus in Jena.
Unsere Aufgabe wird es auf jeden Fall sein, weiterhin so sichtbar zu sein und so laut sein zu können mit dem Theater der Kunst und den Inhalten, die wir vermitteln können. Und darin einfach die Menschen ernst zu nehmen weiter und vor allem auch die Menschen, die wir vielleicht noch gar nicht erreicht haben können und jetzt erreichen wollen.
Möglichst viele Menschen erreichen, das klingt immer gut, dürfte aber nicht einfach werden in einem Bundesland, das politisch so gespalten ist, denn auch auf den Bühnen geht's ja oft um Politik. Welche Stücke sollten Theater also auf ihre Spielpläne setzen, wenn sie eine Gesellschaft nicht weiter spalten, sondern wieder zusammenbringen wollen? Eine Frage, die gerade auch die Theaterszene in New York beschäftigt, 2 Monate vor den Präsidentschaftswahlen in den USA. Charlotte Weinreich hat sich umgehört.
Eine Menschenmenge strömt aus dem Theatersaal am New Yorker Lincoln Center. Gerade lief hier ein Stück, in dem sich 2 Kongressabgeordnete einen Schlagabtausch über Macht und Politik liefern. Das Theaterstück N.A. ist inspiriert von den bekannten US-Demokratinnen Nancy Pelosi, die erste weibliche Sprecherin des Repräsentantenhauses, und Alexandra Ocasio-Cortez, die wiederum jüngste Frau, die je in den Kongress gewählt wurde. Das Publikum ist begeistert.
Theater ist ein großer Ort, um uns zu sein und uns zu sprechen. Das ist eine Weise, wie wir Menschen zusammenbringen können, Joy und die Tension ausbrechen.
Das Theater als ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und an dem die gesellschaftliche Spannung gebrochen wird, die im ganzen Land spürbar ist. Klingt schön, aber funktioniert das? Einer, der die Szene sehr gut kennt, ist Jim Nicola. Er war 30 Jahre lang künstlerischer Direktor am renommierten New York Theater Workshop. Theaterstücke, die so vordergründig politisch sind wie N.A., sieht er eher kritisch.
When I see that as Dieses Stück ist ein klassisches Beispiel dafür, dass wir den parteipolitischen Impulsen nachgeben. Wirklich politisch sind für mich Theaterstücke, die viel tiefer gehen, in denen es kein Falsch und Richtig gibt. Von dort kommt der wirkliche Wandel.
Ähnlich sieht es Gillian Drake. Sie ist Regisseurin und Leiterin eines Non-Profit-Theaters in Washington, D.C. Die amerikanischen Theater, findet sie, hätten sich zu einem Ort der demokratischen Selbstdarstellung entwickelt.
Wir neigen dazu, auf der liberalen Seite zu stehen. Im Moment lassen Theaterkünstler nur diese Perspektive in ihre Arbeit einfließen. Dabei sollten wir versuchen, gerade die Seite zu verstehen, die für uns keinen Sinn ergibt. Die muss auf die Bühne gebracht werden und darüber muss diskutiert werden. In der Theaterszene gibt es zurzeit keine Offenheit, die andere Seite zu verstehen.
no openness to understand it to the other side.
Die andere Seite, das sind die Konservativen, die Republikaner. Auch im aktuellen Wahlkampf scheint es nicht so, als würden sich die Lager der beiden Präsidentschaftskandidaten näher kommen.
Diese Wahlen sind ein bizarres Ereignis. Demokraten und Republikaner beschuldigen sich gegenseitig, den Untergang der Demokratie heraufzubeschwören. Wir verlieren in diesem Land das Gefühl, gemeinsam auf etwas hinzuarbeiten. Und obendrein sieht es für die Welt so aus, als wären wir eine dumme Bananenrepublik.
Egal, was in diesem Wahlkampf noch passiert, am Ende wird es ein Ergebnis geben. Und für Jim Nicola ist klar, dass ein Sieg der Demokraten für die Kultur- und Theaterwelt das bessere Los wäre.
Mit einer progressiveren Regierung würde es mehr finanzielle Unterstützung geben. Aber die Leute werden trotzdem noch denken, dass Theater Luxus ist. Etwas Elitäres.
Der Vorwurf, dass Theater zu elitär sind und nicht zugänglich, ist nicht neu. Und er kommt auch aus den eigenen Reihen. Ein Besuch am Lee Strasberg Institut, eine der berühmtesten Schauspielschulen der Theatermetropole New York. Jackie Jacobus unterrichtet hier seit vielen Jahren und ist selbst Schauspielerin.
Man muss sich nur die Ticketpreise am Broadway anschauen. Der Broadway sollte für das Volk sein. Der normale Bürger kann nicht $250 oder $300 pro Person und Sitzplatz ausgeben. Das ist zu viel verlangt.
Trotz dieser Kritik bleibt das Theater für Jackie Jacobus ein Ort der Hoffnung.
Theoretisch könnte das Theater der Friedensstifter sein. Es könnte die Geschichten der Menschheit und all der verschiedenen Gruppierungen und Fraktionen erzählen. Und es könnte sie alle zusammenbringen. Es hat diese Möglichkeit.
Die Theater haben einiges zu tun, wenn sie alle Bevölkerungsschichten ansprechen und ein Ort der Begegnung über die politischen Lager hinweg sein wollen. Das zerrissene Amerika könnte einen solchen Ort gut gebrauchen.
Charlotte Weinreich mit Stimmen aus der New Yorker Theaterszene wenige Wochen vor den Präsidentschaftswahlen in den USA. Ein Theater ohne politische Agenda, das ist auch das Ziel des deutschen Schauspieldirektors Alexander Kohlmann. Bisher war er verantwortlich für die Schauspielsparte am Theater in Dessau. Seit dieser Spielzeit arbeitet er am Staatstheater in Darmstadt. Und auch hier gehe es ihm darum,
Räume zu eröffnen, wo man Kunst machen kann, wo das Ergebnis nicht von vornherein feststeht.
Er wolle das Publikum nicht belehren, sagt Alexander Kohlmann, sondern Fragen stellen. Und wie das dann ganz konkret auf der Bühne aussieht, das weiß Christian Gampert. Er war bei der ersten Premiere am Theater Darmstadt unter dem neuen Schauspielchef. Macbeth von William Shakespeare, inszeniert von Miskin Billman.
Alexander Kohlmann will das Publikum mitnehmen in Darmstadt und er mutet ihm gleich einiges zu. In Miskin Billmans Macbeth-Inszenierung kommen die Hexen nämlich aus dem Zuschauerraum. Eben haben sie dort noch ihren Sitzplatz gesucht, jetzt stehen sie dämonisch weissagend auf der Bühne, zwei schräge ältere Frauen und eine Art DDR-Rentner mit Hütchen, die sich alle bisweilen obszön bewegen und auch so sprechen. Es sind Alltagsmenschen, die hier das hexenhafte Unbewusste spielen und lustvoll aufblasen. Das Böse kommt von und aus uns allen. Die grandiose Bühnenbildnerin Sabine Mäder hat das übliche Theatersetting verkehrt. Das Publikum sitzt auf der Hinterbühne und blickt über die Hauptbühne hinweg in den pompösen Zuschauerraum. Dazwischen, auf der weiten Spielfläche, werden einzelne Bühnensegmente versenkt und eröffnen so einen höllenartigen, bengalisch-grellgelb beleuchteten Abgrund. Dort wird gemordet. Gleichzeitig, und das ist wirklich genial, erhebt sich über all dem ein riesiger Spiegel, der die Machtkämpfe und Gewissensqualen für uns verdoppelt. Wir sehen also nicht nur die Intrigen und Mordpläne von Shakespeares politischer Klasse auf der Bühne, sondern im Spiegel sozusagen ihre mediale, meistens leicht verzerrte Aufbereitung. Denn immer wieder hängt der Spiegel schief. Obwohl die Regisseurin Miskin Billman ziemlich viel von den Schlechtereien des Stücks weglässt, ist die Inszenierung konsequent als Gruselkabinett und psychologische Innenschau angelegt. Nicht nur der Aufsteiger Macbeth, wir alle sind empfänglich für die Einflüsterungen der Hexen.
Gruß dir, Macbeth! Der König wird hier nach.
Ihr sprecht in Rätseln, sagt mir mehr. Bleibt hier! Wo sind Sie jetzt? Fort!
In die Luft.
Der amtierende König Duncan ist in Darmstadt eine Art fallsüchtiger Zombie, eine schwache Marionette, die mit Grabesstimme redet und ständig von ganz allein auf die Nase fällt. Das ist natürlich kein Grund, ihn umzubringen. Der von Niklas Herzberg immer leicht lethargisch gespielte Macbeth muss ja auch von seiner Gattin erst auf den Gedanken gebracht werden. Die Lady Macbeth der großartigen Irina Vrona ist ein älter gewordenes Grufti-Mädchen, ein Weib ganz in Leder, das direkt aus der Szene kommt und Aufstiegsfantasien hat. Sie hat ihren Mann völlig in der Hand, allerdings ist sie kinderlos und muss sich ihr Baby in einer berührenden Szene erst herbeifantasieren. Da ist sie nach dem Mord an Duncan und weiteren Liquidierungen schon völlig schlaflos, ebenso wie ihr Mann. Dieses von der Regisseurin fein durchkalkulierte psychologische Delirium setzt sich in erotisch aufgeladenen Zauberritualen der Hexen fort. Und Lady Macbeth ist die vierte Hexe.
Ich fürchte mich zu denken, was ich tat.
Schwacher Mensch, gib mir die Dolche!
Als der Geist des ermordeten Banquo leidend und schreiend zur Königskrönung des Macbeth an der Tafel sitzt, lässt die Bühnenbildnerin Sabine Mäder den putinesk langen Tisch ins Rutschen geraten. Er ragt trümmerartig in die Unterbühne herein. Es geht um das Versagen einer skrupellosen politischen Klasse. Und auch die nächste Generation wird es nicht besser machen. Der künftige König Malcolm hockt mit dem Rächer Macduff im plüschigen Zuschauerraum des großen Hauses und gesteht seine moralische Korruptheit. Keine guten politischen Aussichten. Die Inszenierung hält sich an die psychologischen Abgründe Shakespeares. Der Macbeth von Miskin Billman ist denn auch eher beunruhigend.
Sagt Christian Gampert. Er war bei der Premiere von Macbeth am Staatstheater Darmstadt, das seit dieser Spielzeit mit Alexander Kohlmann einen neuen Schauspieldirektor hat. Und jetzt die Kulturmeldung mit Hanna Rau. Da geht es zuerst um die Kurzfilmtage in Oberhausen.
Letzte Woche wurde bekannt, dass Lars-Henrik Gass nach über 25 Jahren die Leitung des Festivals aufgibt, um ab Anfang nächsten Jahres in Stuttgart das Haus für Film und Medien als Gründungsdirektor zu leiten. Der Wechsel folgt auf eine Festivalausgabe, die ganz im Zeichen der Politik stand. Zahlreiche Filmemacher und Verleiher hatten die Kurzfilmtage boykottiert, weil Gass nach den Angriffen der Hamas am 7. Oktober zu Solidarität mit Israel aufgerufen hatte. Über die Anfeindung gegen ihn sagte Gass nun im Interview mit der Welt, er sei abgestraft worden, weil er dem kulturellen Code widersprochen habe. Nur wer den Code reproduziere, werde belohnt. Das sei Konformitätsdruck, so Gass. Auf den politischen Druck von ganz oben hat die Kulturszene in der Slowakei diesen Sommer mit Protesten reagiert. Hintergrund ist, wir haben darüber berichtet, der Versuch von Kulturministerin Martina Šimkovičová, die Kultur und ihre Institution in autokratischem Stil umzubauen, etwa indem sie missliebige Personen aus dem Amt entlässt, sowie den nun ehemaligen Direktor des slowakischen Nationaltheaters in Bratislava, Matej Dridlička. Doch der will sich nicht einschüchtern lassen.
Anfang September werden wir auf einer Pressekonferenz erklären, dass wir keine Ruhe geben werden, bevor nicht Martina Šimkovičová zurückgetreten ist. Generalstreik ist dabei durchaus eine Option. Und sollte sie und ihre rechte Hand Lukas Machala so weitermachen wollen, dann wird der Aufstand in gleichem Maße stärker werden. Also, ab September beginnt die Kulturrevolution.
So der geschasste Theaterdirektor gegenüber Deutschlandfunk Kultur. Er war ein Wegbereiter der konzeptuellen Fotografie in der Schweiz, der Künstler Hans Danuser. Seine analog und in Schwarz-Weiß fotografierten Bildserien waren immer auch Experimente mit dem Medium. Seine Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen wie der Genforschung, der Fortpflanzungsmedizin oder dem Klimawandel hatten so auch eher einen magisch anmutenden als einen abbildenden Charakter, was auch daran lag, dass er die Fotoemulsion wie einen gleichberechtigten Schöpfer in seinen Werkprozess einbezog und seine Bilder auch mal auf dem Boden liegend präsentierte, statt an der Wand hängend. Wie die Fotostiftung Schweiz jetzt mitgeteilt hat, starb Danuser bereits am 26. August im Alter von 71 Jahren. Der Hermann-Kästen-Preis des Pen-Zentrums Deutschland geht in diesem Jahr an den italienischen Schriftsteller Fabio Stassi. Ausgezeichnet wird er für seine mutige Haltung gegen die neofaschistischen Tendenzen in Italien, wie es wörtlich in der offiziellen Mitteilung heißt. Der Hermann-Kästen-Preis ist mit 20.000 Euro dotiert.
Die Kulturmeldung mit Hanna Rau. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. Hier geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit den Informationen am Abend. Darin unter anderem ein Bericht über die Impfkampagne im Gazastreifen. Ich bin Enne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.